Sie hören Radio Prag International, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks.
Hallo und willkommen zur heutigen Sendung. Am Mikrofon begrüße ich Martina Schneibergova. Wir haben für Sie die folgenden Themen vorbereitet. Mehrere tschechische Parlamentarier fordern eine Wiedereinrichtung einer deutsch-tschechischen Parlamentariergruppe im Deutschen Bundestag. Die neue Welt nahe der Prager Burg gilt als ein beliebter Wohnsitz der Künstler. Wir laden Sie in das Stadtviertel ein. Und eine Tschechisch-Lektion wird diesmal auch nicht fehlen, und zwar zum Thema Chmel, auf Deutsch Hopfen. Wir beginnen mit dem Schauplatz. Der Abgeordnete Olga Richterová gehört eine jener Stimmen in Tschechien, die die Wiedereinrichtung einer deutsch-tschechischen Parlamentariergruppe im Deutschen Bundestag fordern. Denn derzeit ist der Austausch in Berlin mit den Kollegen des Nachbarlandes nicht mehr bilateral, sondern in einer gemeinsamen Gruppe mit der Slowakei und Ungarn organisiert. Und erschwerend kommt für die tschechische Seite hinzu, dass der Vorsitz der Vierländergruppe bei Petr Bistrom von der AfD liegt. Weil die Aktivitäten derzeit brach liegen, hat Mitglied Jörg Nürnberger mit dem deutsch-tschechischen Parlamentarierforum eine neue Gesprächsplattform gegründet. Daniela Honigmann hat zum Thema recherchiert.
Schauplatz.
Unsere Länder sind sich ganz nah, wir sind Nachbarn und sogar, und das ist nicht so überall bekannt, hat Tschechien die längste gemeinsame Grenze mit Deutschland. Also Deutschlands Nachbar mit der längsten gemeinsamen Grenze ist Tschechien.
Dies sei ein guter Grund, warum im Bundestag wieder eine eigenständige deutsch-tschechische Parlamentariergruppe entstehen sollte, meint Olga Richterová im Gespräch mit Radio Prag International. Eine solche gab es seit der Trennung der Tschechoslowakei in zwei Staaten auch früher, ebenso wie eine deutsch-slowakische Gruppe. Aber im Oktober 2017 wurde die Zahl von insgesamt 54 Parlamentariergruppen im deutschen Parlament aus Kostengründen auf 47 verringert und Tschechien erneut mit der Slowakei und nun auch mit Ungarn zusammengefasst. Mit allen anderen Nachbarstaaten außer Luxemburg und Belgien pflegen die deutschen Parlamentarier ihren Austausch in bilateralen Freundschaftsgruppen. Jan Berki, der wie Richterová im tschechischen Abgeordnetenhaus sitzt und sich in den tschechisch-deutschen Beziehungen engagiert, findet die aktuelle Aufteilung ebenfalls wenig nachvollziehbar.
Já vlastně se přiznám, že moc nevím ten motiv, možná mu trochu nerozumím tomu motivu, proč se Bundestag rozhodl, že...
Ich muss zugeben, dass ich die Motivation nicht ganz verstehe, warum sich im Bundestag für eine tschechisch-slowakisch-ungarische Gruppe entschieden wurde. Es wäre verständlich, wenn die Standpunkte und Probleme der drei Staaten ähnlich wären und eine gemeinsame Wirkung hätten. Dies trifft aber nach den letzten Wahlen in der Slowakei nicht zu. Daher ergibt es nicht viel Sinn, einen Austausch zu haben, der auf der einen Seite aus den Abgeordneten des Bundestages besteht und auf der anderen Seite aus drei Staaten, die im Moment nicht viel gemeinsam haben, vor allem in der Außenpolitik.
Tří států, které ale v tuto chvíli vlastně nemají především třeba tu zahraniční politiku jako společnou.
Und auch Berki verweist auf die direkte Nachbarschaft Tschechiens zu Deutschland. Das Parlament in Prag hat im Übrigen eine bilaterale Freundschaftsgruppe. Sie ist mit 43 Mitgliedern genauso stark besetzt wie etwa die für Polen. Bei ihrem Aufruf Richtung Berlin gehe es aber nicht nur um die geografischen Gegebenheiten, argumentiert Richterová weiter. Es müsse sich zudem über zahlreiche Projekte ausgetauscht werden, die im Interesse Tschechiens und Deutschlands lägen.
Ich gebe ein Beispiel. Es gibt zum einen die Mikrochip-Region rund um Dresden. Zum anderen aber gibt es dort eine Fabrik finanziert von Taiwan. Und in Tschechien haben wir Taiwan sehr unterstützt in den letzten Jahren. Und es führte zu einem direkten Flug von Taiwan aus nach Prag. Was ich damit meine, diese Zusammenarbeit unsere zwei Länder könnte bedeuten, dass wir uns in diesen Sachen besser koordinieren. In diesem Fall war es mehr oder weniger ein Zufall, dass es jetzt super zusammenspielt. Man fliegt von Taiwan aus nach Prag und fährt direkt nach Dresden. Also die Entwicklung von der Mikrochip-Region ist dadurch einfacher gemacht.
Themen wie diese werden in den gemeinsamen Konsultationen der Parlamentariergruppen besprochen. Dafür besuchen sich die Abgeordneten regelmäßig. Im Vier-Länder-Zusammenschluss des Bundestages gibt es derzeit aber keinerlei Reiseaktivitäten. Jörg Nürnberger ist der stellvertretende Vorsitzende der Gruppe und sagte beim Interview im Studio von Radio Prag International.
Diese Gruppe ist im Prinzip im Moment dysfunktional. Das hängt damit zusammen, dass als Vorsitzender ein Mitglied der AfD-Fraktion im Bundestag bestimmt wurde, der in Tschechien natürlich auch ein gewisser Ruf vorauseilt. Und Peter Bistron wird sowohl von der tschechischen politischen Szene als auch von den relevanten Playern in Deutschland als Vorsitzender, als Gesprächspartner nicht wirklich akzeptiert.
Jörg Nürnberger stammt aus Wunsiedel in Oberfranken und sitzt die erste Legislaturperiode im Bundestag. Seit er während des Studiums Tschechisch gelernt habe, sei er grenzüberschreitend aktiv und habe sich, wie er einräumt, selbst für den Vorsitz der Parlamentariergruppe interessiert. Durch die Aufteilung anhand der Fraktionsverhältnisse seien in diesem Falle aber die AfD und deren Abgeordneter Petr Bistron an der Reihe gewesen. Bistron ist in Olmütz geboren. Seine Familie flüchtete 1988 nach Deutschland, wo Bistron nach wie vor lebt und seit 2017 die AfD im Bundestag vertritt. Auf die Frage, warum die Aktivitäten der von ihm geleiteten Parlamentariergruppe derzeit stillstehen, antwortete er.
Die Aktivitäten der Gruppe werden behindert durch die deutsche Regierung und durch die tschechische Regierung. Beides globalistische Regierungen, die extrem darauf bedacht sind, die populistische Opposition in ihren jeweiligen Ländern zu unterdrücken. Sie versuchen zu verhindern, dass die Aktivitäten der Gruppe überhaupt zustande kommen.
Nun ist fraglich, inwiefern die Regierungen der beiden Länder überhaupt wahrnehmen, wie die Programme von Parlamentariergruppen im Einzelnen aussehen. Konkreter berichtet Jörg Nürnberger.
Es gab tatsächlich gleich zu Beginn ein Bemühen von Herrn Bistron, mit den Botschaftern der drei Länder in Berlin ins Gespräch zu kommen. Aber sowohl der tschechische wie auch der slowakische Botschafter und am Ende sogar der ungarische Botschafter haben sich diesen Gesprächen mit Herrn Bistron nicht gestellt.
Und das gilt auch für die Mehrheit der politischen Vertreter in Tschechien. Tritt er hierzulande auf, zeigt sich Bistron gern an der Seite von Tomio Okamura, dem Chef der Rechtsaußenpartei Freiheit und direkte Demokratie. 2022 beteiligte er sich zudem als Redner bei einer Anti-Regierungsdemonstration des Aktivisten Ladislav Vrabel auf dem Prager Wenzelsplatz. Auch in Deutschland ist Bistron bekannt für seine engen Kontakte nach Russland. Als Markéta Pekarová Adamová, die Vorsitzende des tschechischen Abgeordnetenhauses, im November zu einem zweitägigen Besuch in Berlin war, ließ sie im Bundestag ein Treffen mit Bistron bewusst aus. Sie begründete dies laut dem Nachrichtenportal Hlida Cipes mit den Worten, dass mit Bistron nur schwer eine gemeinsame Sprache gefunden werden könne und sie deshalb den Austausch mit Abgeordneten bevorzuge, die sich um eine konstruktive Zusammenarbeit der beiden Länder bemühten. Auf Nachfrage räumt Petr Bistron ein, dass er als Vorsitzender der Parlamentariergruppe durchaus Einfluss darauf habe, ob und welche Reisen die Delegation plant. Dennoch hält er den Vorwurf aufrecht, von einzelnen Mitgliedern behindert zu werden.
Politiker dieser Regierungsparteien hintertreiben die Aktivitäten. Frau Richterová hat sich ja bei der deutschen Regierung dafür ausgesprochen, dass man sich mit mir nicht trifft, dass man mich vielleicht sogar abberuft als Vorsitzenden. Herr Nürnberger reist durch die Gegend, war schon in der Slowakei und in Prag und versuchte, die Regierungen dort anzuhalten, damit sie sich mit der Gruppe informell treffen, aber ohne den Vorsitzenden. Und in Tschechien hat er das sogar schon gemacht, hat ein Forum gegründet, eben zusammen mit Frau Richterová, um die Opposition auszuschließen, um die AfD und die tschechische SPD auszuschließen.
Was Bistron hier so bitter aufstößt, ist eine neue Plattform, die den Austausch zwischen interessierten Politikerinnen in beiden Ländern ermöglicht. Im November fand das erste deutsch-tschechische Parlamentarierforum in Prag statt, organisiert von Jörg Nürnberger.
Mir war es halt wichtig, dass die Zusammenarbeit aufgrund dieser sehr unglücklichen Konstellation in der Parlamentariergruppe selbst nicht zum Erliegen kommt, sondern dass wir nach 2 Jahren Corona und nach den jeweiligen Parlamentswahlen in beiden Ländern eine Möglichkeit schaffen, dass sich die Abgeordneten aus beiden Parlamenten begegnen. Und meine Idee war dann zumindest, die Abgeordneten zusammenzuführen, die ihre Wahlbezirke in den Grenzregionen von beiden Ländern haben. Wir haben das aber danach im zweiten Schritt geöffnet für die Landtagsabgeordneten aus Sachsen und aus Bayern. Und auch Europaabgeordnete haben inzwischen Interesse bekundet, an diesem Forum, Parlamentsforum, zwischen Deutschland und Tschechien teilzunehmen.
Neben Mitgliedern des Bundestages und des tschechischen Abgeordnetenhauses waren unter den etwa 15 Teilnehmern ebenso 2 Senatoren aus Prag, zudem die Co-Vorsitzenden sowohl des deutsch-tschechischen Gesprächsforums als auch des deutsch-tschechischen Zukunftsfonds. Auch Jan Berki nutzt dieses neue Forum, um die grenzüberschreitende Zusammenarbeit weiter zu gestalten. Dass er nicht Mitglied der tschechisch-deutschen Parlamentariergruppe im Abgeordnetenhaus sei, tue der Sache keinen Abbruch, sagt er.
Jednak já musím říct, že vždycky tam považuji za hodně důležité to, že se setkáme.
Ich finde es immer wichtig, dass man von Angesicht zu Angesicht miteinander spricht. Denn hinter den Partnerschaften stehen konkrete Menschen, Gesichter und Namen. Ein Thema ist dabei seit langem für mich die Koordination der Dienstleistungen, so etwa im Gesundheits- oder Rettungsbereich, aber auch bei Bildungsfragen. Und bei uns in Liberec läuft die Zusammenarbeit in der Kultur schon sehr gut. Ich gebe zu, dass ich bisher nicht das Bedürfnis hatte, das alles als Mitglied einer Parlamentariergruppe zu formalisieren, weil die Kooperation und der Meinungsaustausch ja schon stattfinden. Andererseits ist es in letzter Zeit so, dass ich gerne diese Gelegenheiten nutze, um mich mit den Kollegen aus Deutschland über die genannten Themen zu unterhalten. Viel besprochen wird dabei die Bereitstellung eines integrierten Rettungssystems auf beiden Seiten der Grenze. Das betrifft die Gesundheitsversorgung, die Feuerwehr und auch die Polizei. Oftmals liegt die nächste Einrichtung auf der anderen Grenzseite tatsächlich näher als jene im eigenen Land.
Auch Olga Richterová war beim ersten deutsch-tschechischen Parlamentarierforum dabei. Sie nennt ein weiteres Thema, das ein Treffen wie diesen besprochen werden müsse.
Wo ich wirklich Potenzial für Zusammenarbeit sehe und wo es notwendig ist, ist die Bahnstrecke von Prag wieder nach Dresden, aber auch weiter aus, wo man einen großen Tunnel bauen muss. Es ist ein riesig großes Bauunternehmen, also es ist wirklich eine große Sache. Und man muss zuerst entscheiden, welche Streckenvariante gewählt wird. Vor endgültiger Entscheidung müssen Varianten wirklich durchdacht werden. Und die Entscheidung soll Bundestag treffen.
Richterová betont dabei noch einmal, dass der ideale Gesprächskanal eigentlich eine bilaterale Parlamentariergruppe im Bundestag wäre. Nun stellt sich die Frage, ob die vorhandenen Energien nicht in die Neubelebung der bestehenden Parlamentariergruppe im Bundestag gesteckt werden sollten und ob die Gründung des parallelen Parlamentarierforums nicht kontraproduktiv ist. Dazu Jörg Nürnberger.
Das glaube ich nicht, weil es ja parallel zu einem Nullum im Moment ist. Insofern ist es tatsächlich für die jetzige Situation eine angemessene Reaktion. Ich habe bereits in der letzten Antwort dargelegt, dass man sich dann überlegen wird müssen, wenn es wieder funktionale Strukturen gibt, ob man dann beides beibehält oder ob man das wieder in ein Gremium zurückführt. Mhm. Aber im Moment ist es wichtig, dass wir miteinander reden, dass wir ins Gespräch kommen, dass sich die Menschen überhaupt erstmal kennenlernen, weil gerade durch diese 2 Corona-Jahre ist so viel verschütt gegangen, dass jetzt mühsam wieder aufgebaut werden muss.
Mittlerweile hat sich die Lage der Parlamentariergruppe im Bundestag noch weiter verschärft. Bistrons Name tauchte nämlich im Zusammenhang mit dem russischen Informationsportal Voice of Europe auf. Der tschechische Inlandsgeheimdienst BIS hatte Ende März ein Propagandanetzwerk hinter der Website aufgedeckt, das offenbar Schmiergelder an prorussische Politiker zahlt, unter ihnen auch einige von der AfD. Vergangene Woche beschäftigte sich sogar der Bundestag in einer Aktuellen Stunde mit den Vorwürfen gegen Bistron. Und schon eine Woche zuvor hatte Nürnberger ihn zum Rücktritt als Vorsitzender der Parlamentsgruppe aufgefordert. Da Bistron den Rückhalt seiner Partei hat, könnte er die Anspannungen einfach aussitzen. Im Interview mit Radio Prag International, wohlgemerkt noch vor den Enthüllungen zu Voice of Europe, gab er sich jedenfalls selbstbewusst, was seinen Verbleib in den kommenden Monaten und damit den Vorsitz der Parlamentariergruppe angeht.
Nun, ich werde ab Juli im Europäischen Parlament sein und deswegen wird die Arbeit ein Kollege von mir fortsetzen müssen. Und dem werde ich möglichst viele Tipps geben und ich hoffe, dass es ihm ein bisschen besser ergeht als mir.
Die Parlamentariergruppe setzt sich im Übrigen derzeit aus jeweils 6 Vertretern von SPD, CDU-CSU, FDP und AfD sowie 3 Grünen und einem linken Abgeordneten zusammen. Laut Nürnberger ist die Meinungslage bei den meisten Mitgliedern einheitlich.
Ich glaube auch, dass auch in anderen demokratischen Fraktionen durchaus die Idee einer individuellen Gruppe basierend auf Deutschland und Tschechien durchaus favorisiert wird. Das ist eine Frage der Parlamentsorganisation und des Präsidiums, wie man das für die nächste Wahlperiode festlegen wird.
Das deutsch-tschechische Parlamentarierforum werde zunächst fortgesetzt, ergänzt Nürnberger. Das nächste Treffen solle schon im Frühsommer und diesmal auf der deutschen Seite des Grenzgebietes stattfinden.
Den Schauplatz hat für Sie Daniela Honigmann vorbereitet. Die Stadt Žatec in Nordwestböhmen wurde zur historischen Stadt des Jahres 2023 in Tschechien gekürt. Der Ort und seine Umgebung sind vor allem als Hopfenanbaugebiet bekannt. Dem Hopfen gilt daher der heutige Sprachkurs mit und von Markéta Kachlíková.
Der Hopfen heißt auf Tschechisch
Chmel.
Die Hopfenzapfen finden Verwendung beim Bierbrauen.
Vaření piva.
Eben diese Grundzutat verleiht dem Bier die Bitterkeit.
Hořkost.
Und das Aroma. Die positive Einstellung der Tschechen zum Hopfen und zum Bier belegt auch die oft gehörte Bezeichnung für den Hopfen als grünes Gold.
Zelené zlato.
Die Nutzpflanze wird in den sogenannten Hopfengärten
Chmelnice
angebaut. Die Stängel klettern an den Gerüstanlagen in einer Höhe von mehreren Metern und Ende August werden dann die Hopfendolden gepflückt.
Česat chmel.
Hopfen ist eine der traditionellsten und meistgenutzten Kulturpflanzen in Tschechien. Das bekannteste Hopfenanbaugebiet
Chmelařská oblast
ist die Umgebung von Žatec auf Deutsch Saaz. Und die dortige Sorte der Saazer Mittelfrühe
Žatecký polraný červeňák
ist weltweit ein Begriff. Bier enthält nicht nur Hopfen, sondern auch Alkohol, dessen Verzehr bekannterweise zur Betrunkenheit führt. Sich betrinken lässt sich auch ausdrücken als
Nachmelice.
Ist jemand angetrunken, ist er
Nachmelený.
Und ein Trinker wird auch bezeichnet als
Ochmelka.
Vor der Wende 1989 war es üblich, dass Schüler und Studenten bei Anbau und Ernte von Hopfen eingesetzt wurden. Auf den Hopfen fahren.
Jednachmel
hieß dies in der Umgangssprache. Kein Wunder daher, dass sich auch eines der ersten tschechischen Filmmusicals bei einem Hopfen-Ernteeinsatz
Chmelová brigáda
abspielt. Der Filmklassiker aus dem Jahr 1964 wurde im deutschen Sprachraum unter dem Titel Hopfenpflücker bekannt. Der tschechische Name heißt Die Alten beim Hopfeneinsatz.
Starci na chmelu.
Auf Wiederhören.
Naslyšenou. Tschechischkurs hat für Sie Markéta Kachlíková vorbereitet. Sie hören Radio Prag International, die Sendungen des Tschechischen Rundfunks für das Ausland. Die Neue Welt, einst Wohnsitz für Bedienstete der Prager Burg, später ein Armenviertel und zuletzt Lieblingsort vieler Künstler. Auf ihr verwinkelten Gässchen pittoresken Häuser trifft man nordwestlich der Prager Burg. Markéta Kachlíková nimmt sie mit in diese Ecke des Prager Hradčíns. Der Beitrag wurde im August 2020 das erste Mal ausgestrahlt.
Spaziergang durch Prag. Die Neue Welt ist einer der malerischsten Winkel Prags. Bis in die heutige Zeit hat das Viertel, das eigentlich nur aus drei Straßen besteht, den Charakter eines Dorfes inmitten einer Großstadt bewahrt. Die ersten Häuser unterhalb der Prager Burg entstanden ab Mitte des 14. Jahrhunderts. Sie bildeten eine kleine Vorstadt des Hradčín. Im 16. Jahrhundert wohnten dort vor allem die Bediensteten der Herrscher. Nachdem aber die Habsburger Prag als Residenz aufgaben, verlor die Neue Welt diese Rolle. Sie entwickelte sich zu einem armen Viertel. Paradoxerweise erinnern heute die goldenen Namen der dortigen Häuser daran. Zur goldenen Birne, zum goldenen Stern, zur goldenen Sonne oder zum goldenen Lamm sind einige der Beispiele. Petr Ryska ist Stadtführer und Autor des Projekts Unbekanntes Prag.
Die Namen hängen mit der Armut der hiesigen Einwohner zusammen. Sie hatten kaum etwas in der Tasche und wollten daher ihre Umwelt zumindest dem Namen nach vergolden. Sie nannten ihre Häuser zum goldenen Storch, zum goldenen Strauß oder zum goldenen Baum.
Im Haus zum goldenen Greif hielt sich im 17. Jahrhundert der weltbekannte Forscher Tycho Brahe auf.
Tycho Brahe war ein dänischer Astronom, Astrologe und Alchemist. Er wurde von Kaiser Rudolf II. Nach Prag geholt. Brahe ließ sich zunächst im Haus zum Goldenen Greif nieder, das damals als Gasthaus diente. Das Haus war aber sehr klein. Tycho Brahe konnte dort nicht all seine Geräte unterbringen. Rudolf II. Bot ihm daher das sogenannte Kurzhaus auf dem Pohořelec an, das wesentlich größer war.
Die Neue Welt bietet viele Überraschungen. Rätselhaft wirkt ein rosa Häuschen an der Ecke der Straßen Nový Svět und Černínská. Es trägt die Nummer 6, hat aber keine Eingangstür. Petr Ryska erzählt.
Ich habe zuerst angenommen, dass es sich um einen Anbau zum Haus daneben handelt. Aber aus der Fachliteratur habe ich erfahren, dass das kleine Häuschen mit dem höheren gelben Haus daneben verbunden ist. Und dieses ist wiederum mit einem noch höheren Haus verbunden. Diese drei Häuser wurden vom Maler Jiří Andale mal bewohnt. Er ist inzwischen umgezogen und hat das Haus einem Freund übergeben, dem Grafiker Wladimir Suchánek. Ich habe ihn einmal getroffen und ihm gesagt, ich hätte auf einer alten Postkarte gesehen, dass das Häuschen einst eine Tür hatte. Gab es dort etwa einen Tabakladen, fragte ich den Künstler. Er sagte nein, dort habe eine arme Frau gewohnt. Die Mauern des Hauses sind sehr dick, der Raum drinnen ist daher mickrig. Er ist etwa 1,25 Meter lang. Die Frau musste dort zusammengerollt wie eine Schnecke schlafen. Jedenfalls hat Jiří Andale beide Häuser miteinander verbunden, um mehr Raum zu haben.
Nur ein Stück weiter stößt man auf eine Blockhütte, wie man sie in Prag kaum erwarten würde. Sie trägt den Namen Zum Krebs. Die Hauptstraße des Viertels Nový Svět folgt nämlich dem Verlauf einer früheren Straße. Diese führte entlang des Baches Brusnice, in dem es früher vor Krebsen nur so gewimmelt hat. Ende des 19. Jahrhunderts lebte unter anderem eine junge Schneiderin in dem Haus. Die Geschichte von ihr sei eine Liebesromanze, sagt Petr Ryska.
Die junge Frau hieß Josefina Rabochowa. Der Schriftsteller Jakob Arbes besuchte sie oft. Dazu muss man sagen, dass er seine Beziehung mit dem armen Mädchen nicht besonders ernst nahm. Das änderte sich aber, nachdem Josefina schwanger geworden war. Eine Woche nach der Geburt der kleinen Marie heiratete er Josefina. Die Tochter starb zwar früh, doch es folgten viele weitere Kinder und die Ehe war letztlich sehr glücklich. Arbes hat die Blockhütte in die Handlung eines tragischen Prosatextes integriert, mit dem Titel »Die wundervolle Madonna«. In dieser Erzählung will eine junge Frau ihrem Mann gefallen, der nur Augen für die Madonna auf Gemälden von Murillo hatte. Die Frau besorgte sich Arsen und nahm es in kleinen Dosen ein. Bald wurde sie schön wie die Madonna. Endlich widmete der Mann ihr seine Aufmerksamkeit, aber es war zu spät. Die unglückliche Frau starb kurz darauf an der Vergiftung.
Das Holzhaus hatte im nachfolgenden Jahrhundert auch weitere bemerkenswerte Bewohner. In die 1960er Jahren gehörte es gemeinsam den Schriftstellern und untrennbaren Freunden Arnoš Lustig und Ota Pavel. 1987 kaufte der Künstler und Fotograf Alexander Paul das Haus. Kurz nach dem Kauf musste er aber feststellen, dass die Blockhütte vom Holzschwamm befallen war. Das Haus wurde daher abgerissen und durch eine Replik ersetzt. Heute befindet sich ein kleines malerisches Hotel darin. Vor allem Ende des 19. und in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts war die Neue Welt ein Armenviertel, in dem Hunger und Not herrschten. Bis zu 6 Familien hätten sich in eines der kleinen Häuser dort gedrängt, sagt Petr Ryska.
Eine Familie hatte nur eine kleine Kammer zur Verfügung, 6 bis 8 Quadratmeter, wie etwa hier im Haus zur goldenen Sonne, vor dem wir stehen. In diesen kleinen Kammern, die manchmal keine Fenster hatten, wohnten bis zu 12 Menschen. Wenn es dort ein Bett gab, schliefen die Eltern darin. Die Kinder lagen auf dem Boden, bedeckt von Fetzen und umgeben von Küchenschaben. Außerdem wohnte meist die älteste Tochter mit ihrem Geliebten hier und dazu noch ein Schlafgast, der mit einigen Kronen die Haushaltskasse aufbesserte. Es waren feuchte, dunkle und schimmelige Wohnungen. Wenn die Polizisten die Häuser kontrollierten, mussten sie sich ein Tuch vor die Nase halten. Wären wir in der Zeit der ersten tschechoslowakischen Republik in diese Gegend gekommen, hätten wir Tische auf der Straße gesehen, an denen die Nachbarn saßen und plauderten. Am Waschtag wurden Leinen zwischen den Häusern gespannt, sodass die Leintücher getrocknet werden konnten. Das Straßenbild hier erinnerte an Neapel, daher wurde die Neue Welt auch das Neapel Prags genannt.
Nach dem Zweiten Weltkrieg zogen viele Künstler in die leeren Wohnungen. Sie richteten die teils verwahrlosten Häuschen wieder her. Zudem bot ihnen das Viertel Zuflucht vor dem kommunistischen Regime. Dies gilt auch für den Maler Miloš Kurovský, der im Haus zum Goldenen Lamm wohnte.
Das Fenster war stets offen und dahinter war der Maler und arbeitete. Er hatte dort auch ein dickes Heft, in das man schreiben konnte, welches Bild man sich von ihm wünsche. Bei schönem Wetter arbeitete der Maler direkt auf der Straße und stellte seine Werke an der gegenüberstehenden Mauer aus. In den 1980er Jahren war die Stimmung hier einzigartig. Bis 1985 flackerten hier übrigens Gaslampen. Es waren die letzten in Prag.
Zu den weiteren Bewohnern der Neuen Welt gehörten unter anderem die Regisseure Karel Kachinja und Jan Schwankmajer, der Bildhauer Jan Nalepa, der Glasbläser Bošek Šípek und der Maler Jan Zrzavý. Nach der politischen Wende von 1989 kam es zu einem weiteren Umbruch. Das einstige Armenviertel verwandelte sich in eine sehr teure und gefragte Wohngegend.
Musik. Den Spaziergang durch Prag hat für sie Margareta Kachlíková gestaltet. Sie hören eine Wiederholung vom August 2020. Und damit sind wir fast am Ende der Sendung angelangt. Besuchen Sie uns auch auf Facebook. Für Aufmerksamkeit bedankt sich Martina Schneiberová. Sie hat in Radio Prag International die Sendungen des Tschechischen Rundfunks für das Ausland.